Heute will ich ebenfalls im Umfeld von Abram nochmal auf eine Sache eingehen, die ich in den letzten Gottesdiensten zumindest schon gestreift hatte, nämlich, dass Gott auch zu Menschen redet, mit denen man eigentlich wo man das gar nicht erwartet. Und zwar lesen wir dazu aus 1. Mose Kapitel 20. Und Abraham brach von dort auf ins Land des Südens und wohnte zwischen Kadesh und Ur. Als er sich in Gerar als Fremder aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah: Sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ Sarah holen. Wir lesen ja viel aus dieser Zeit, dass die Männer und Frauen nicht dauerhaft an einem Ort gelebt haben. Und wir kriegen das im Neuen Testament nochmal bestätigt, aber es heißt, Abraham wohnte in Zelten. Hier in Deutschland ist das eher selten, dass wir hierhin und dorthin uns weiter bewegen. Erst jetzt in der jüngsten Zeit beginnt das wieder, eine größere Anzahl von unserer Bevölkerung zu betreffen. Aber wir müssen wissen, dass es eigentlich der Normalfall ist, dass wir nicht dauerhaft an einem Platz festsitzen. So wie ja auch unser Leben verglichen wird mit dem Wohnen in einem Zelt. Unser Körper ist kein dauerhafter Aufenthalt für uns. Wie das so ist, wenn man den Ort wechselt, dann lernt man verschiedene Leute kennen. Und die Besonderheit, das werden wir gleich noch merken, ist, dass immer schon Menschen sich bestimmte Vorstellungen von ihren Nachbarn gemacht haben. Man könnte das auch Vorurteil nennen. Da waren auch die Väter des Glaubens nicht vor sicher. Und deswegen müssen wir davon ganz nüchtern ausgehen, dass das immer wieder passieren kann. Und deswegen müssen wir einfach ganz praktisch davon ausgehen, dass uns das wahrscheinlich auch immer wieder mal passiert. Und auch, dass anderen das mit uns passiert. Über die Hintergründe für dieses etwas merkwürdige Verhalten von Abraham wird uns nämlich am Anfang nichts erzählt. Nur ganz lapidar wird darauf hingewiesen, als er dort nach Gerar kam, das war also im Süden des heutigen Gazastreifens, an der Grenze zu Ägypten, gab er seine Frau als seine Schwester aus. Wer sich erinnert, diese Situation gab es schon mal vorher. Und Sarah war auch nicht mehr die Allerjüngste zu dieser Zeit. Das gibt uns einen Hinweis darauf, dass sich manche merkwürdigen Verhaltensweisen durchaus auch sehr lange im Leben halten können. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ Sarah holen. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Gegenleistung für die Niederlassungserlaubnis. Da lässt man einen Fremden mit einem sehr großen Hausstand mit über 300 Angestellten und riesigen Viehherden bei sich leben und sich wirtschaftlich ausbreiten. Was hat er dafür zu bieten? Diese Gewohnheit, von der wir hier so fast im Vorbeigehen lesen, gab es hier in dieser Region noch vor ungefähr 150 Jahren. Damals hieß das das Recht der ersten Nachbarn. Dass nämlich diejenigen, die das Land besessen haben, wenn ihre Untergebenen geheiratet haben, sich das Recht der ersten Nacht genommen haben. Als Gegenleistung, dass sich eine neue Familie praktisch bei ihnen angesiedelt hat. Weil sie die Frau in einer Nacht für sich genommen. Bin so froh, dass es nicht mehr ist, oder? Vielleicht haben sich die Großgrundbesitzer auf Abraham, die Zeit Abrahams berufen. Und Gott kam zu Abimelech im Traum der Nacht und sprach zu ihm. Das ist interessant. Eigentlich denkt man, dieser Vorläufer der Philister, was hat er mit Gott zu tun? Und wie kann der wissen, dass das Gott ist, der mit ihm redet?
Kann jemand, der so offensichtlich ein Heide war, mit einmal Gottes begegnen?
Ich springe mal weiter. 11. Und Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort, und sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Der Vater des Glaubens konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass Menschen, die dort leben, in irgendeiner Beziehung zu Gott stehen. Und wenn wir ehrlich sind, wird es wahrscheinlich vielen von uns nicht viel anders gehen, weil wir stillschweigend davon ausgehen, dass nur gläubige Leute, also nur Christen, eine ernsthafte Gottesbeziehung überhaupt haben können. Sicher ist die Art, wie Gott diesem Mann begegnet, ein bisschen ungewöhnlich. Anders als zum Beispiel bei Abraham, wo die Engel Gottes direkt ihm gegenüber sitzen und die miteinander reden, begegnet Gott diesem Mann im Traum. Aber das ist nicht weniger echt. Und wir lesen wieder im Neuen Testament im Hebräerbrief, Gott hat vielfältig und auf unterschiedliche Weise ehemals zu den Vätern geredet. Aber am Ende der Zeit hat er zu uns geredet durch seinen Sohn. Und dieses Reden Gottes geht immer wieder auch über die unmittelbare Anzahl seiner Gläubigen hinaus. Dieser Traum beginnt wie jedes wichtige Gebet mit dem Reden Gottes. Viele denken, richtiges Beten ist, wenn wir reden. Und erfolgreich ist es, wenn Gott hört. Aber normales Beten ist, wenn zuerst Gott redet und wir hören. Dies Hören, und das kann man von diesem Mann lernen. Das Hören heißt nicht, dass wir dabei stillschweigen müssen, sondern in ein Gespräch mit Gott eintreten. Und Gott kam zu Abimelech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist verheiratet. Nicht gerade die freundlichste Gesprächseröffnung, oder? Wenn das Erste, was dir jemand sagt, ist, du bist des Todes, dann gehen bei vielen schon die Klappen zu. Umso erstaunlicher, dass bei diesem Mann das gleich aufgeht, die Ohren aufgehen. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht und er sprach, Herr, willst du denn eine gerechte Nation erschlagen? Hat er nicht selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie, auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich das getan. Ich wünschte mir, alle Christen hätten solche Feindseligkeit, wenn sie mit Gott reden. Und Gott antwortet, auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast und so habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Eine erstaunliche Antwort, oder? Deshalb habe ich dir nicht gestattet. Das war ein Mann reinen Herzens und echter Gottesfurcht. Und deswegen verhindert Gott, dass wir sind. Vielleicht erklärt sich aus diesem Beispiel am besten, was uns ebenfalls im Neuen Testament gesagt ist, dass wer Gott liebt, nicht sündigt. Der ist nicht besser. Aber Gott bewahrt ihn. Und für mich ist das Faszinierende, das geschieht auch mit Menschen, die eigentlich nicht primär zum Volk Gottes gehören. Und dann kommt eine Anrede Gottes und nun gibt die Frau des Mannes zurück. Und eine Begründung, denn er ist ein Prophet und wird für dich bitten, dass du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was du dir gehört. Ich finde hier eine zweite faszinierende Sache in diesem kurzen Gespräch. Das erste ist, dass Gott die Menschen bewahrt, die ein reines Herz haben. Das zweite ist, dass wenn er was sagt, er trotzdem jedem Menschen die Entscheidung lässt. Er sagt, mach das. Wenn nicht, dann kommt diese oder jene Konsequenz. Er zwingt nicht. Die Entscheidung ist bei diesem Mann. Und so ist das bis heute für jeden einzelnen Menschen auf der Erde. Und Abimelech stand früh am Morgen auf und rief alle seine Knechte und redete alle diese Worte vor ihren Ohren. Das finde ich die nächste erstaunliche Sache. Ison, den Abraham für einen gottlosen Mann gehalten hat, hört nicht nur auf das, was Gott ihm sagt, sondern er legt auch davon Zeugnis ab. Allen seinen Knechten. Man könnte denken, das ist eigentlich ein Thema, was vielen Menschen peinlich ist. Über Beziehung oder in dem Fall gescheiterte Beziehung redet man ja eher nicht. Aber er redet zu allen Leuten und er redet, so wie wir das hier haben, dass er eine Begegnung mit Gott hat. Mit wiederum einem erstaunlichen Ergebnis. Und sie fürchteten sich sehr. Das heißt, seine Gottesfurcht führt in Verbindung mit seinem Gehorsam dazu, dass sich diese Gottesfurcht auch in seinem Verantwortungsbereich verbreitet. Und Abimelech rief Abraham und sagte zu ihm: Was hast du uns angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du über mich und über mein Königreich eine so große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden dürfen, hast du mir angetan. Bei diesem Vers freue ich mich, wie klar dieser Mann war. Gott hat zwar ihn korrigiert, aber da kommt er nicht etwa und entschuldigt sich dann bei Abraham, sondern er korrigiert ihn. Und das ist wiederum ein ganz wichtiges Prinzip, was wir für uns selber lernen dürfen. Wenn wir Gott ernst nehmen, gibt er uns Autorität. Und dann ist Abraham in der Situation, dass er sich verteidigt. Erst sagt er gar nichts. Da muss Abimelech nochmal nachhaken. Vers 10, er sagte zu Abraham: Was hast du damit beabsichtigt, dass du das getan hast? Und dann kommt das, was im Herzen von Abraham war, in die Öffentlichkeit. Ich habe mir gedacht, bestimmt ist an diesem Ort keine Gottesfurcht. Auch das finde ich eine erstaunliche Aussage, wie ehrlich dieser Mann ist. Und das ist das Kennzeichen von Autorität, und zwar von Gott gegebener Autorität, dass dann der Angesprochene wirklich im Innersten gefasst wird und ebenfalls ohne Furcht das ausspricht. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber für mich ist Abimelech ein ganz großes Vorbild. Er macht einen Fehler, ohne das zu wissen, korrigiert das auf eine erstaunliche Weise und gibt damit dem Vater des Glaubens eine Weisung, eine Lektion, die er unbedingt auch gebraucht hat. Und die Auswirkungen sollten bis heute hörbar sein, dass wir nämlich festhalten, dass unser Vorurteil über andere Menschen immer geprüft wird. Und sie ist auch wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. So konnte ich sie zur Frau nehmen. Und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Haus ziehen und umher anließ, sagte ich zu ihr: Das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest, an jedem Ort, wohin wir kommen, sage von mir, er ist mein Bruder. Und da kriegen wir eine kleine, nette Nebeninformation. Nicht nur in Ägypten und in Gera ist das passiert, sondern das war eine der großen Menschenfurchtstribute, die Abraham und Sarah gezahlt haben. Das sind die Opfer gegenüber der Menschenfurcht, die Abraham und Sarah eben immer erbracht haben. Und daraus erklärt, warum Isaac das wiederholt. Und das will ich nennen familiäre Schwachstellen. Und ich finde das extrem hilfreich, dass Gott das nicht einfach lässt, sondern diese Schwachstelle aufgreift und bis zum heutigen Tag allen Gläubigen bewusst macht. Und deswegen ist uns dann der Hinweis in den Sprüchen gegeben, dass Menschenfurcht einen Fallstrick schafft. Und das geht genauso interessant weiter. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder und Knecht und Mägde und gab sie dem Abraham, und auch Sarah, seine Frau, gab er ihm zurück. Und er sagte: Siehe, mein Land liegt vor dir, wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Und zu Sarah sagt er: Siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silberschäkel gegeben. Siehe, das sei zu deinen Gunsten eine Augendecke für alle, die bei dir sind, und du bist in allem gerechtfertigt. Was für ein großzügiger Mann. Eigentlich war er ja der Geschädigte. Aber er gibt dem Abraham die Niederlassungserlaubnis. Man wünschte, unsere Regierung wäre genauso großzügig. Und er gibt zusätzlich der sah was. Und wie er redet, finde ich extrem angenehm. Erstens, er behandelt sie ebenbürtig. Eine der ganz frühen Belege, dass Frauen nicht weniger wert sind als Männer. Und dass man sich nicht auf diese alten Väter berufen kann, dass man sagt, der Mann bestimmt und die Frau muss machen, was er so sagt. Aber er ist ein echter Gentleman. Er macht Abraham verantwortlich für seine Halbwahrheit. Aber Sarah macht ihn nicht verantwortlich, sondern er sagt sogar zu ihr, dein Bruder. Ja. Es ist eine faszinierende Art, wie dieser Mann sich verhält.
Er ist nicht sarkastisch, ne?
Überhaupt.
Nein.
Es gibt nichts, also gar nichts so Boshaftes, ja wirklich. Und es ist eine große Gabe, die noch oben drauf gepackt wird. Und wiederum in allem Respekt. Er gibt das nicht Sarah direkt, sondern über den Mann. Es heißt, er gab Abraham Knechte, Mägde und Vieh und seinem Bruder 1000 Silberstücke. Das heißt, das war für sie. Und er will, dass sie in jeder Hinsicht rehabilitiert ist, dass da kein Gerede über sie kommt, der sagt, naja, wer weiß, was passiert ist. Schließlich waren sie in der Nacht alleine oder sowas. Und danach, in Vers 17, lesen wir das allererste Mal in der Bibel, dass jemand betet. Und Abraham betete. Wir haben bisher immer gefunden und sprach und redet. Hier das erste Mal und betet. Und damit stellt sich Abraham in die Anweisung Gottes an Abimelech. Denn dem Abimelech hat er gesagt, dieser ist ein Prophet und er soll für dich beten. Abraham stellt sich mit dem Beten unter die Anweisung, die Gott dem Abimelech gegeben hat. Und ihr Lieben, spätestens hier müssen wir verstehen, was für eine spannende Angelegenheit Beten ist. Beten ist nicht irgendein langweiliges Aufsagen von gelernten Sachen, sondern echtes Beten setzt uns in Interaktion nicht nur mit Gott, sondern mit Gott und anderen. Wenn man so will, bezieht Gott in die ganz normale Ausnahmesituation unseres Alltags sein und hat eine wirkliche Wirkung. Und Abraham betete und Gott heilte. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib im Hause Abimelech vollständig verschlossen wegen Sarah. An diesem letzten Vers merken wir noch eine Kleinigkeit. Sarah war nicht nur eine Nacht weg.
2 Jahre vielleicht. Ein Kind braucht ja schon ein Jahr.
Länger als ein Tag oder weniger.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja.
Also das ist, da wird eben auch deutlich, dass Abraham ganz schön Distanz hatte zu seiner Frau. Und dass Gott seinen Plan, dem Abraham Kinder zu erwecken, zwar von dieser Frau, nie aufgegeben hat. Und damit komme ich zurück zu meiner Eingangsaussage. Echtes Beten beginnt immer mit Gottes Anrede und muss sich an seinen Plänen orientieren. Und dazu wünsche ich uns auch in der nächsten Woche wieder neue und gute Arbeit.
Amen.
Amen.